Liebe Freunde, in 14 Tagen, da geht für meine Familie eine wichtige Zeit zu Ende. Wir haben 13 Jahre im Erzgebirge gelebt und werden dort wegziehen. In dieser Zeit haben wir ganz wichtige und gute Begegnungen gemacht. Und ich habe auch in dieser Zeit gute Erzählungen und Legenden und Geschichten gehört. Eine dieser Geschichte geht folgendermaßen. Alle 100 Jahre erzählt man sich, öffnen sich im Erzgebirge die Berge. Und nur ganz, ganz wenige Menschen haben die Möglichkeit, in den Berg hineinzugehen und sich an seinen Schätzen zu bedienen. Und eines Tages kommt ein ganz junges Ehepaar mit seinem Säugling auf dem Arm und sie erleben das, wie die Berge sich öffnen und sie können hineingehen und dann gehen ihnen die Augen über von dem vielen Gold und Silber und den Edelsteinen, die da im Berg liegen. Sie bedienen sich nach Herzenslust, sie nehmen mit, zacken an, was los, was sie fortfliegen. Und dann machen sie sich, als sie überhaupt nichts mehr tragen können, als sie sich so richtig vollgeladen haben, auf den Rückweg. Dann wollen sie den Berg wieder verlassen. Aber am Ausgang des Berges, bevor sie den Berg verlassen dürfen, da wird ihnen eine Frage gestellt. Sie werden gefragt, habt ihr das Wertvollste dabei? Natürlich, schaut nur, was wir alles uns eingeladen haben. Wir können es ja kaum schleppen, wir haben die wertvollsten Sachen uns rausgesucht. Habt ihr wirklich das Wertvollste dabei? Natürlich. Und sie verlassen den Berg. Und der Berg schließt sich wieder für 100 Jahre. Aber erst draußen merken sie, dass sie ihr Kind zurückgelassen haben. Liebe Freunde, Geld und Besitz kann dich blind machen für das Wichtigste im Leben. Und das Leben, das bleibt auf der Strecke. Jesus hat dazu auch eine Geschichte erzählt. Da hat ein Mann sich mit seinem Reichtum und dem Umgang mit dem Reichtum den Himmel verspielt. Ein reicher Mann, der konnte sich vieles leisten, wo andere nicht einmal davon träumten. Er trug die teuersten Klamotten, der trank den besten Wein, der fuhr die teuersten Autos und der feierte die aufwendigsten Partys. Er ließ es sich einfach gut gehen, er konnte sein Leben genießen, hatte Gott nichts dagegen. Die Bibel, die sagt zum Beispiel, wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm erlaubt, seinen Teil davon zu genießen, dann soll er dankbar sein und sich über den Ertrag seiner Mühe freuen. Das ist ein Geschenk Gottes. Also die Bibel hat nichts dagegen, wenn jemand sich an dem, was er verdient hat, freut. Aber von diesem reichen Mann, da erfahren wir noch etwas, es wird uns noch etwas anderes bekannt. Nämlich, ihn kümmert das Leid des anderen einen Dreck. Denn genau vor seiner Haustür im Dreck, da liegt ein Mann mit dem Namen Lazarus. Dieser arme Mann, der lag da wie hingespuckt, er hatte sich diesen Platz auch nicht ausgeguckt, man hatte sich seiner entledigt. Die, die ihn loswerden wollten, die hatten den Lazarus einfach dorthin geschleppt und abgeladen, er war ihnen zur Last geworden, er war ihnen lästig geworden. Seine Freunde, die haben ihn weggehauen, weil ihn seine Krankheit niedergehauen hat. Die hatten gehofft, dass er von den Abfällen des Reichen, was so vom Tisch noch übrig bleibt, was abbekommt, dass er nicht verhungert. Da lag er nun, der Lazarus, am Hauseingang des reichen Mannes mit Geschwüren bedeckt, konnte sich selbst nicht helfen. Jeder konnte seine ekelhafte Krankheit sehen. Er hätte müssen versorgt werden, er hätte müssen gepflegt werden. Kein Mitleid, keine Hilfe. Dem Lazarus, den dreht sich verhungert der Magen um. Nur von den Brotfladen, an denen der Reiche sich zu Tisch seine fettigen Pfoten abwischt und die er dann weggeschmissen hat, die konnte er essen. Kein Mitleid, keine Hilfe. Der Reiche, der ging mehrmals am Tag an dem Lazarus vorbei, der musste förmlich an seiner Haustür über das Leid, über das Elend rübersteigen. Kein Mitleid, keine Hilfe. Von dem Reichen kommt keine Hilfe. Aber die dreckigen Straßenhunde, die kommen und die lecken ihm an seinen schmerzenden Wunden rum. Der Reiche, der hatte täglich seine Feier und der Arme, der hatte täglich seinen Kummer. Dem steckte der Blues in den Knochen und in der Seele, der ertrug sein Elend in der Hilfe auf Gott. Der Reiche, der hat nicht kapiert, dass Gott ihm mit dem Lazarus nicht nur einen kaputten Menschen vor die Tür gelegt hat, sondern dass er ihm mit dem Lazarus die Möglichkeit gibt, den Willen Gottes zu tun. Hast du eigentlich schon mal gemerkt, dass Gott in deinem Leben bestimmte Umstände schafft, dir bestimmte Chancen gibt, um seinen Willen zu tun? Wir brauchen ja überhaupt nicht danach zu suchen oder diese Umstände schaffen, sondern Gott legt sie uns ja förmlich vor die Tür. Dass du zum Beispiel in Situationen, wo du Ungerechtigkeit erlebst, den Mund aufmacht, als wenn es dir, auch wenn es dir vielleicht mal Nachteile einbringen könnte. Oder dass Gott dir manchmal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen Menschen vor die Türe legt, der Zeit braucht, dich einfach mal nur daneben setzen sollst und zuhören sollst und nicht gleich mit einer schnellen Antwort parat bist. Oder in Situationen, die Gott für dich bereithält, wo du deinen Glauben bezeugen sollst, wo du dich zu Jesus stellen sollst, ihm bekennen sollst, von Gott erzählen kannst. Gott schafft Situationen in deinem Leben, dass du seinen Willen tun kannst. Er will dich gebrauchen, dass andere etwas von seiner Liebe abbekommen, dass sie etwas von seiner Liebe zu spüren bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, wie der reiche Mann dort beim Essen sitzt, wie er zum Fenster rausschaut und zu seinen Freunden sagt, guckt mal an, diesen Lazarus, diesen Kranken da draußen, wie kann denn Gott das zulassen? Dabei ist doch das meiste Leid in unserer Welt nicht von Gott gewollt, sondern von Menschen gemacht. Würde der Reiche den Willen Gottes tun, dann würde der Lazarus von der Liebe Gottes etwas zu spüren bekommen. Aber er bekommt die Gleichgültigkeit und die Lieblosigkeit des Reichen zu spüren. Reichtum ist eben nicht nur dazu da, ihn zu genießen, sondern Reichtum ist auch vor allem dazu da, um anderen zu helfen. Gott hat sich das so gedacht. Liebe Gott über alle Dinge, also auch über dem Reichtum, über deinen Besitz, und dann geh los und liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Hast du schon gemerkt, dass der Reiche in dieser Geschichte keinen Namen hat? Da kann jeder seinen Namen ganz persönlich einsetzen. Heute gibt es Listen mit den reichsten Menschen dieser Welt, wer die meisten Milliarden auf dem Konto hat, die kommen jedes Jahr neu raus. Armut ist in unserer Welt anonym. Aber Gott verbindet seinen Namen in dieser Geschichte mit der Armut, mit dem armen Mann, der seine Hilfe braucht. Lazarus bedeutet übersetzt, Gott hilft. Dieser Name, der ist schon Botschaft. Weißt du, Gott, der kennt auch alle deine Armseligkeiten in deinem Leben, auch wenn das andere sind als bei dem Lazarus. Wenn du zum Beispiel immer wieder über deine Grenzen stolperst, wo du dir schon mehrmals vorgenommen hast, das wollte ich so nie wieder tun, das wollte ich so nie wieder jemandem sagen, und es hat doch wieder passiert. Er kennt auch deine Sünden, die du vor anderen Menschen verstecken musst. Er kennt deine Maske, die du aufsetzen musst, um ja nicht zu zeigen, wie es wirklich in dir drin aussieht. Er kennt deine Not, dass du vielleicht gerade mit deiner Familie überhaupt nicht zurechtkommst oder an deinem Arbeitsplatz und in deiner Schulklasse. Gott will in diese deine Armseligkeiten, will er hineinkommen, er will dein Leben verändern. Lazarus, der bekommt die Erlösung erst durch den Tod. Würdig beerdigt wurde er nicht, vielleicht wurde er nur verscharrt, da bekommt ein Begräbnis wie ein Hund. Der Tod, der bringt die Wende in seine Lage. Er wird von den Engeln berichtet, die Bibel in Abrahams Schoß getragen. Der Abraham ist der große Glaubensvater, von dem ich euch am ersten Abend berichtet habe, der große Glaubensvater der Israeliten. Und die Engel, die übernehmen also so eine Art Taxidienst für jeden Frommen, der Gott vertraut hat, und bringen den Lazarus in den Schoß von Abraham, in den Himmel. Dieser Zustand wird einfach als Glück beschrieben, als Ende seines Leidens auf der Erde. Dem Lazarus, den geht's jetzt endlich gut. Dann berichtet die Geschichte weiter, die Jesus erzählt, auch der Reiche stirbt und wird begraben. Von seinem Reichtum bleibt ihm am Schluss nur das Grab. Das Begräbnis, das ist der letzte Luxus, den er sich noch leisten kann. O-Ton von Jesus. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Mittendrin in der Hölle. Der Tod, der kehrt hier die Verhältnisse um. Der Arme erhält einen Ehrenplatz am himmlischen Tisch, am Gastmahl, und der Reiche, der fährt in die Hölle nieder. Werden in der Ewigkeit, fragt man sich da, automatisch die Verhältnisse umgekehrt? Nein, in der Ewigkeit werden nicht automatisch die Verhältnisse umgekehrt. Der Reiche, der wird ja nicht für seinen Reichtum bestraft, sondern für seinen egoistischen und damit gottlosen Lebenswandel. Dass er reich war, dafür wird er doch nicht bestraft. Über den Reichen, über den kann man ja eigentlich nichts Böses sagen. Er genoss sein Leben, tat niemandem was zuleide, er hat nicht gestohlen, ist nicht fremdgegangen und hat keinen umgebracht. Das sagen die Leute doch heute auch, wenn du mit ihnen über Gott sprichst. Ich habe keinem etwas getan, da kann doch Gott zufrieden mit mir sein. Das Gegenteil von Sünde, liebe Freunde, das ist nicht Anstand und Humanismus. Ich kenne genügend Humanisten, die 10-mal moralisch besser drauf sind als viele Christen. Im Gegenteil, das Gegenteil von Sünde ist nicht Moral. Das Gegenteil von Sünde ist nicht Moral, sondern das Gegenteil von Sünde ist der Glaube an Gott. Wer also nicht an Gott glaubt, das heißt nicht mit ihm lebt, sagt die Bibel, der geht verloren. Und diese Entscheidung ist, wenn du gestorben bist, nicht mehr rückgängig zu machen. Jesus macht dir mit dieser Geschichte eindringlich deutlich, es gibt für uns einen zu spät, nämlich dann, wenn wir gestorben sind. Wisst ihr, der tödliche Autounfall bei uns vor einigen Wochen in der Nähe von einem 18-jährigen jungen Mann, da ist eine Predigt an mich. Oder das Zugunglück mit 100 Toten, das ist eine Predigt an uns. Die Bibel sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mit dem Tod ist deine Entscheidungsfreiheit, auf welcher Seite du stehen willst, beendet. Wir sagen manche, ach, Jesus will uns ja bloß Angst machen, oder du willst uns ja bloß Angst machen. Also weißt du, wenn ein Arzt zu dir sagt, ich muss an Ihnen eine Operation vornehmen, sonst kann es sein, in einem halben Jahr sind Sie tot. Zum Beispiel eine Blinddarmoperation. Dann wirst du zu dem Arzt auch nicht sagen, also wissen Sie, Herr Doktor, Sie wollen mir doch Angst machen. Sondern du wirst ganz genau wissen, dass diese Operation nötig ist, dass dieser Blinddarm entfernt werden muss, dass es mit dir weitergeht, dass du leben kannst. Und so macht Jesus hier uns ganz eindringlich deutlich, dass mit dem Tod unsere Entscheidungsfreiheit beendet ist. Und so ist es auch bei dem Reichen. Der, der ein Leben lang anderen Hilfe verweigert hat, schreit um Hilfe und schreit sich nach Hilfe um. Und als er sich umschaut, da sieht er Lazarus bei Abraham. Originalton Bibel. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Denn ich leide Qualen in diesen Flammen. Abraham sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dort hinüberkommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Für den Reichen ist keine Hilfe möglich, weil die Geretteten von den Verlorenen durch einen großen Graben getrennt sind. Er hat zu Lebzeiten selber einen Graben zwischen sich und dem Willen Gottes gezogen. Dieser Graben war für Lazarus damals unüberwindbar geworden. Jetzt ist dieser Graben für den Reichen selber unüberwindbar. Der Reiche hat durch sein Leben eine unüberbrückbare Kluft geschaffen und sich für die Hölle entschieden. Hölle ist ja nicht erst, wenn das Gericht Gottes über unser Leben entscheidet, sondern Hölle ist schon, dass wir jetzt schon einen Vorgeschmack davon bekommen, wenn wir uns für den anderen Weg als den Willen Gottes entscheiden. Hölle ist, wenn Gott darüber wacht, dass wir den frei gewählten und gottlosen Weg mit allen seinen Konsequenzen gehen müssen. Ich muss euch da mal ein Beispiel erzählen, was mich sehr bedrückt hat und nachdenklich gemacht hat. Dieses Thema ist schon mehrmals in dieser Woche gekommen, ich werde es aber auch nicht auslassen, weil ich dieses Thema für so wichtig halte. Bei uns im Erzgebirge ist zu DDR-Zeiten schon eine Gruppe gegründet worden, die gesagt hat, wir wollen gegen dieses Morden im Mutterleib angehen. Wir wollen ihnen nicht nur sagen, dass die Abtreibung töten ist, sondern wir wollen auch den Müttern in Notsituationen helfen. Diese Gruppe nennt sich Kaleb und die gibt es heute noch. Die sich also für diese Sache einsetzen. Und die Freunde von mir, die waren zu einer Diskussionsrunde eingeladen von Red Sox, das ist die Jugendorganisation der PDS. Und wie die zu dem Thema standen, das war meinen Freunden klar. Und außerdem war als Gesprächspartner ein Frauenarzt eingeladen, der PDS-Mitglied war. Meinen Freunden zitterten die Knie. Wie werden wir bloß in diese Diskussion reinkommen und wie werden wir überhaupt wieder rauskommen? Als sie zurückkamen, erzählten sie freudestrahlend, dass sie ein Wunder Gottes erlebt haben. Dieser Frauenarzt von der PDS, der hat mit seinen Beispielen aus der Frauenklinik ihre Argumente unterstrichen. Er hat an diesem Tag erzählt, an diesem Abend, ich war heute früh in der Frauenklinik und habe einer 17-jährigen jungen Frau eine Abtreibung vorgenommen. Als diese junge Frau aus der Narkose erwachte, da konnte sie nur noch weinen und sagen, wenn ich die Augen schließe und wenn ich sie öffne, sehe ich nur noch mein Kind. Liebe Freunde, das ist Hölle. Wenn wir jetzt schon anfangen, die Konsequenzen für unseren gottlosen Weg, für unseren Weg, wo wir ohne die Gebote Gottes leben wollen, uns entscheiden, dann bekommen wir jetzt schon Folgen im Vorfeld zu spüren. In diesem Leben entscheidest du dich, wo du die Ewigkeit verbringen willst. So wie du durch dein Leben hier einen Graben zwischen Gott und dir ziehst, wenn du dich zum Beispiel nicht um Gott kümmerst, wenn du zum Beispiel nicht nach seinem Willen fragst und diesen Willen tust, Deshalb ist dieser Graben für dich dann auch unüberwindbar geworden. Du wirst von dir aus niemals zu Gott kommen können. Als der Reiche merkte, dass ihm nicht geholfen werden kann, bittet er Lazarus um einen Botendienst. Der Lazarus soll doch zu seinen Brüdern auf die Erde gehen, damit sie nicht an diesen Ort der Qualen kommen. Er soll in das Haus gehen, wo er jahrelang gefeiert hat, wo seine Brüder noch leben, dass sie nicht auch dorthin kommen. Würde das was bringen? Würde das was bringen, wenn jemand vom Himmel kommen würde und uns predigen würde? Würde sich da ein Mensch bekehren? Stellt euch vor, morgen würde hier ein verstorbener Missio-Camp auftreten, der schon lange begraben war. Er würde auferstehen und vom Himmel erzählen. Würden sich da Menschen bekehren? Ich glaube nicht. Es würde Schlagzeilen in der Presse hier in der Region machen, vielleicht auch rüber hinaus. Es wäre das Tagesthema Nummer 1 für mindestens eine Woche. Aber eine Massenbekehrung würde es nicht geben. Die Kritiker würden sagen, also ich glaube nicht, dass du tot warst. Du hast geträumt. Bring erst mal deine Sterbeurkunde herzu, dann glaube ich, dass du gestorben bist. Gut, die Sterbeurkunde, die wird herbeigeschafft. Dann kommen die Kritiker wieder auf den Plan und sagen, na, du musst erst mal beweisen, dass du auch wirklich begraben warst. Gut, man holt einen alten Totengräber, der kann bezeugen, dass er diesen Mann begraben hat. Dann sagen die Kritiker, du musst erst mal beweisen, dass du auch wirklich derjenige bist, der begraben war. Ich bin es, ich weiß es, sagt er. Ich bin gestorben und ich war im Himmel und ich will euch berichten davon. Das widerspricht meinem Verstand, sagen die Kritiker. So lächerlich kann man nicht sein. Und außerdem glaube ich das nicht. So würden die Menschen reden. Wenn es im anderen Land passiert wäre, würden sie lachen und würden sagen, solche lächerlichen Erzählungen, die gibt es überall. Wir sind gebildete Leute, wir glauben sowas nicht. Andere sagen, da müsste mal einer aus der Hölle kommen und uns die Schrecken vor Augen malen, dann würden wir uns warnen lassen. Liebe Freunde, die meisten Leute, die spielen ja schon verrückt, wenn ein Pfarrer nur das verkündigt, was in der Bibel steht, was die Bibel von Hölle berichtet. Da spielen die schon verrückt. Und im Gegenteil, diejenigen, die da eigentlich warnen sollten, viele Theologen, die lügen sich inzwischen in die Hölle, weil sie die Auferstehung von Jesus leugnen, weil sie die Hölle leugnen und den Himmel leugnen, weil sie sich auf die geistreiche Botschaft beschränken, seid nett zueinander. Oder wie einmal im Wort zum Sonntag im letzten Monat die Potenzpille. Denkst du, dass du das aushalten würdest, wenn du Originalberichte aus der Hölle hören würdest? Die Bibel sagt alles, was wir wissen müssen. Und das genügt, um gewarnt zu sein. Mehr Einzelheiten haben wir überhaupt nicht nötig. Es würde nichts bringen, wenn einer von den Toten auferstehen würde. Die Bitte, die wird abgewiesen und auf die Botschaft der Bibel verwiesen. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, Fäden, die sollen sie hören. Und der Reiche hätte es ja wissen müssen. Er wusste ja vom Willen Gottes für sein Leben, er hat ja die Bibel. Die Bibel sagt zum Beispiel, Prediger 12, Vers 13, fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu dem Ergebnis, nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten, der die guten und die schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Nicht Wunder, wie die Totenauferweckung führen zur Umkehr, sondern die richtige Reaktion auf das Wort von Gott. Wer auf die Bibel hört und damit Gott gehorcht, der gehört zu Gott. Wer dem Wort Gottes nicht glaubt, der glaubt auch nicht, wenn einer von den Toten auferstehen würde. In der Bibel steht alles drin, was du für deine Rettung, für dein Seelenheil wissen musst. So wie ein Pilot bei Nebel sich ganz auf seine Instrumente verlassen muss, um die Landebahn zu finden und gut das Flugzeug sauber auf die Landebahn zu bringen, so müssen wir die Botschaft der Bibel ernst nehmen und auf sie achten, um das Ziel, die Ewigkeit zu erreichen. Außerdem ist der diese Geschichte erzählt hat, nämlich Jesus, von den Toten auferstanden. Jesus hat den tiefen Graben zwischen Gott und uns überwunden durch seinen Tod am Kreuz. Er hat deine Sünde am Kreuz mit festgenagelt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das niemand verloren geht, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Jesus warnt sich also vor dem ewigen Tod, nicht nur davor, sondern er hat auch den Weg zum ewigen Leben frei, zum neuen Leben. Und dazu lädt er dich ein, auch heute Abend. Bevor ich aber sage, wie das geht, möchten wir gern noch ein Lied mit euch singen. Letztes Jahr waren wir mit einer Jugendgruppe unterwegs. Wir sind nach dem Norden gefahren, nach Mecklenburg und haben dort so eine Woche veranstaltet wie hier, aber wir waren jeden Tag in einem Ort. Und auf der Fahrt dahin, da sind wir an der Raststätte gefahren, um was zu essen. Das war eine ganz besondere Raststätte. Da kannst du also vorne reingehen, da kriegst du so eine Karte.
und alles, was du dir dazu an Essen reinschiebst, da kriegst du dann, wenn du das abholst, so einen Stempel drauf. Und am Schluss, wenn du dann dich richtig vollgefressen hast, dann wird an der Kasse Kasse gemacht, dann musst du die Karte vorlegen und dann wird nachgeguckt, was du alles gegessen hast und dann musst du bezahlen. Da saß ich mit einem unserer Mitarbeiter, der so einen kleinen Bus fuhr, da saß ich an einem Tisch und ich trank meinen Kaffee und der aß irgendwas und da haben wir uns unterhalten und da sagte er zu mir, guck mal, was ist denn das dort? Da war ein Schild am Eingang, da stand drauf Busfahrerservice. Da habe ich denen das gesagt, ich habe gehört, es gibt so Raststätten, die lassen die Busfahrer kostenlos essen, damit die, wenn die wieder mal vorbeikommen, dann wieder die ganze Busladung abkippen zum Essen. Das ist also so eine Art Werbung. Das hätte ich dem aber nicht sagen sollen. Als ich draußen war, kam da auf einmal angesprungen wie so Rumpelstilzchen. Ich brauchte nichts bezahlen, ich habe nicht bezahlt. Ich dachte, hoffentlich hat er Zeche nicht geprellt. Dann hat er mir erzählt, was passiert war. Er ist dort hingegangen zu dieser freundlichen Dame unter dem Schild des Busfahrerservice und sagt so, ich habe einen kleinen Peugeot-Bus, 9 Leute passen da rein, ich lese hier Busfahrerservice, was haben Sie mir für einen Service zu bieten? Da sagt die Frau zu ihm, wissen Sie was, hier ist die Liste, tragen Sie Ihren Namen ein und unterschreiben Sie noch, dass sie es bezahlt. Als er mir das erzählt hatte und wir dann wieder losgefahren waren und der Autobahn lang düsten, da dachte ich, so ist es eigentlich auch bei jemand, der als Christ lebt. Wenn du am Schluss dann ankommst und es wird über deinem Leben Kasse gemacht, dann kann ich mir gut vorstellen, wie das bei mir abläuft. Dann stehe ich da und ich weiß heute schon, ich kann die Rechnung nicht bezahlen. Ich habe so viele Schulden, dass ich nicht bezahlen kann. Und dann wird mein Kopf rot und da kommt aber dann aus der Chefetage hinten der Chef und sagt, Name, Schäufler, ach der kleine Schäufler aus Sachsen, ah ja, kenne ich. Der hat damals mit 14 Jahren bei mir festgemacht und er ist ein Leben lang bei mir dran geblieben. Ich habe diese Rechnung schon bezahlt, am Kreuz von Golgatha. Liebe Freunde, dazu lädt euch Jesus ein. Auf diesen wunderbaren Weg und mit diesem wunderbaren Ziel, dass du bei ihm festmachst, dass er deine Rechnung bezahlen kann. Und da wollen wir es wieder so halten wie am letzten Abend. Du kannst, wie gesagt, Mitarbeiter hier im Camp ansprechen, die das S dran haben, Seelsorge-Mitarbeiter. Sprich mit mir, heißt das. Du kannst uns hinterher ansprechen, wir sind bereit, wir haben Zeit. Und du kannst natürlich auch, wie an den letzten Abenden, die Möglichkeit bestand, hier nach vorn kommen. Du kannst dich durch die Bänke durchquälen. Man lässt dich auf jeden Fall raus, lauter freundliche Leute hier. Und du kannst hier nach vorn kommen, hier ist Platz für viele Leute. Und du kannst hier herstellen und ich kann dann mit dir ein Gebet sprechen, wo du Jesus dein Leben gibst. Und dass du auch weißt, worauf du dich einlässt, möchte ich dieses Gebet jetzt erst noch vorlesen. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. So werden wir jetzt dann beten, wenn du hier nach vorn kommst. Ich will mal noch was zu den Älteren sagen. Die Älteren, ihr seid dem Himmelsturm näher und der Ewigkeit näher als wir Jüngeren und als die meisten Jüngeren, die hier rumsitzen. Setzt euch bitte nicht so herein, dass ihr denkt, es betrifft alles bloß die Jugend. Es betrifft uns alle, es betrifft auch euch Älteren. Und vielleicht sagt manches Ehepaar, die dort im Familiencamp sind, vielleicht ist das gerade heute die Chance für uns, dass wir sagen können, wir können jetzt unserer Ehe ein gemeinsames Fundament geben, wo wir uns darauf stellen, dass wir in Zukunft miteinander beten können, dass wir unsere Probleme zu Gott bringen können, dass wir nicht alleine nur mit unseren Problemen zurechtkommen müssen. Ich lade euch ein. Wenn dich für Jesus entscheidest, stehst du ab heute im Himmel mittendrin. Es ist Zeit, lasst uns gehen.